Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesverfassungsschutz und Bundespolizei haben neue Präsidenten. Hans-Georg Maaßen und Dieter Roman wurden heute in ihre Ämter eingeführt. Bundesinnenminister Friedrich hatte die Spitze der Bundespolizei ohne Angabe von Gründen entlassen und war dafür heftig kritisiert worden. Die Linke im Bundestag beantragte wegen der umstrittenen Personalentscheidungen heute offiziell eine Sondersitzung des Innenausschusses.
Das ist Dieter Roman, der neue Chef der Bundespolizei, bis vor kurzem noch Spitzenjurist im Bundesinnenministerium. Über die Gründe, warum sein Vorgänger Matthias Seeger gehen musste, heute vom Innenminister nur so viel.
Für die Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, und das ist in einer großen Behörde, sind es immer offene Aufgaben, die es gibt, waren die Grundlagen für eine vertrauensvolle, gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden.
Ein Grund soll dem Vernehmen nach aber auch das Posieren von Bundespolizisten in martialischer Aufmachung vor der Kabuler Botschaft gewesen sein, über das der Spiegel berichtete. Seeger hatte hier nicht disziplinarisch durchgegriffen. Zudem gab es wohl unterschiedliche Auffassungen zur Reform der Bundespolizei. Für Koalitionspolitiker der Schritt Friedrichs deshalb konsequent.
Die Führungsschwäche in der Spitze der Bundespolizei, den Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten, sind uns allen parteiübergreifend seit langem bekannt, seit vielen Monaten. Von daher war eine Veränderung dringend geboten.
Die SPD wirft dagegen dem Minister Stillosigkeit vor.
Es zeigt, dass der Innenminister offensichtlich mit seinen Aufgaben völlig überfordert ist und das Ganze jetzt dadurch kompensieren möchte, dass er Köpfe rollen lässt.
Wegen der Ermittlungsfehler bei der Mordserie der rechtsextremistischen NSU und wegen der Vernichtung von Akten trat der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurück, der neue Hans-Georg Maaßen. Er war bisher Referatsleiter für Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium und auch er war ein enger Mitarbeiter Friedrichs.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck hat heute die Verantwortung für die Pleite des Nürburgrings übernommen. In einer Sondersitzung des Landtages wies der SPD-Politiker jedoch Rücktrittsforderungen der Opposition zurück. Beck hatte den Ausbau der Traditionsrennstrecke zu einer Erlebniswelt betrieben, um, so der Plan, Arbeitsplätze und Besucher in die strukturschwache Eifel zu holen. Nun muss das Land in dreistelliger Millionenhöhe für das Scheitern des Prestigeprojektes gerade stehen.
Ein Regierungschef in der Defensive. Die Nürburgring-Pleite ist Kurt Becks größtes Debakel in seiner fast 18-jährigen Regierungszeit. Heute der Tag der politischen Abrechnung.
So was hat es hier in diesem Land noch nicht gegeben. Das ist nicht ein kleiner Ausrutscher, Herr Ministerpräsident. Das ist ein Vorkommnis. Da werden die kommenden Generationen noch dran zu denken und zu bluten haben.
Kurt Beck räumt zwar Fehler ein, aber er habe sich bei der Planung des Großprojekts auf renommierte Wirtschaftsprüfer verlassen.
Wenn das kein gesicherter Hintergrund ist in der Politik, dann gibt es eben keine, weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch in anderen Bereichen, meine Damen und Herren.
Der Ausbau der traditionsreichen Formel-1-Strecke zur Erlebniswelt, eine Abfolge schlimmer Pannen. Nach der medienwirksamen Eröffnung scheiterte der Versuch einer Privatfinanzierung spektakulär. Neue Finanzierung, der Steuerzahler sollte nie belastet werden. Doch jetzt muss das Land für einen 330 Millionen Euro Kredit einspringen. Von der drohenden Pleite habe Beck schon lange vor der Landtagswahl im vergangenen März gewusst und geschwiegen. Wählertäuschung, meint die Oppositionschefin.
Das ist eine Mischung aus Leichtsinn, vorsätzlicher Verschleierung, Rat und Hilflosigkeit und von dem vergeblichen Versuch, sich immer noch weiter durchzuwurschteln.
Die Gesamtverantwortung sieht der Ministerpräsident bei sich und bittet die Bürger um Entschuldigung. Doch auf sein Amt will er nicht verzichten. Mit seiner Weigerung zurückzutreten wird Kurt Beck die Nachfolgedebatte nicht los. Selbst wenn er ginge, die SPD hat ein Problem. Zwei mögliche Nachfolger sind ebenfalls in die Affäre verstrickt. Die Spekulationen darüber, wer Beck wann ablösen könnte, werden weitergehen.
In Syrien geht das Regime von Machthaber Assad mit unverminderter Gewalt gegen Aufständische vor. Bei Gefechten um die Metropole Aleppo setzt die Armee nach Angaben der Vereinten Nationen auch Kampfflugzeuge ein. Immer mehr Menschen geraten in der zweitgrößten Stadt zwischen die Fronten. Assad selbst machte die Angriffe auf die Rebellen zur Schicksalsfrage für das Land.
Eine Überraschung heute Morgen, trotz der Sicherheitsbedenken der Vereinten Nationen, rückt eine Beobachtermission aus. Ihr Ziel: Schauplätze von Kämpfen rund um Damaskus. Seit gestern jagen wieder Kampfhubschrauber Aufständische, die Rebellen ihrerseits greifen Straßensperren der Armee an. Solche Kämpfe fanden heute zum ersten Mal auch an den Rändern christlicher Viertel statt. Zu einem schweren Zwischenfall war es gestern hier gekommen, im Vorort Yaramana. Dort hatten Angreifer die Straßensperre einer Bürgerwehr überfallen und 7 Menschen getötet. 3 wurden hier getötet bei dem Überfall, da drüben waren es 4 Tote. Sie kamen mit 2 Autos und schossen einfach auf die Bürgerwehr. Solche Straßensperren sollen die Stadtteile von Kriminellen und Terroristen schützen, erklären uns die Menschen. Hier leben in erster Linie Drusen und Christen, also Syrer, die eher Assad nahestehen. Von solchen Überfällen hören wir immer wieder, der Sohn eines Generals auf offener Straße erschossen, die Kinder hoher Baath-Partei-Funktionäre einfach entführt. Wer die Täter sind, wissen wir nicht. Aber das Bild der Aufständischen als Terroristen, das das Regime verbreitet, wird dadurch natürlich verstärkt. Mit Kampfflugzeugen griffen heute in Aleppo die Truppen Assads Stellungen der Aufständischen an, berichtet die UN. Ob die Rebellen tatsächlich in Richtung Stadtzentrum vorrücken, lässt sich nicht bestätigen. Alles deutet jedoch darauf hin, dass sie nach wie vor den heftig umkämpften Stadtteil Salah Eddin verteidigen. Laut UN setzen sie inzwischen auch eroberte Panzer ein.
Vor dem Hintergrund der Schuldenkrise steuert Frankreichs neue Regierung weiter einen eigenen Kurs. Um das Defizit abzubauen, werden Reiche und Vermögende künftig stärker belastet. Damit setzen die Sozialisten von Präsident Hollande haushaltspolitisch deutlich andere Schwerpunkte als ihre konservativen Vorgänger in der Ära Sarkozy. Einnahmen in Milliardenhöhe verspricht sich die Regierung auch von der umstrittenen Steuer auf Finanzgeschäfte. Sie ist seit heute in Kraft.
Ganz Frankreich macht Urlaub und seit heute Nachmittag ist auch die französische Regierung unterwegs zu den Stränden. Urlaub im eigenen Land ist die Losung und wegen der Krise hat Präsident Hollande sogar angeordnet, dass seine Minister im Notfall innerhalb von 2 Stunden in Paris sein müssen. Gestern am späten Abend hat die Nationalversammlung den Nachtragshaushalt verabschiedet. Höhere Steuern für die Vermögenden und die großen Unternehmen. Außerdem eine Sonderabgabe auf Vermögen. Das alles soll 7,2 Milliarden in die Staatskassen bringen. Die Sozialisten verwirklichen das, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Wir haben heute noch einmal alle unsere großen Baustellen auf den Punkt gebracht. Wir wollen den Franzosen zeigen, dass die Regierung arbeitet. Vor uns liegt aber noch viel Arbeit. Aber wir sind da, um am gerechten Wiederaufbau des Landes teilzunehmen. Dabei setzen die Sozialisten auch auf die Besteuerung von Finanzgeschäften. Seit heute ist sie in Kraft. Die Botschaft, die Verantwortlichen der Finanzkrise sollen zur Kasse gebeten werden. Auch den Mietwucher in Paris und in anderen Ballungsräumen will die Regierung begrenzen. Seit heute dürfen die Mieten bei neuen Verträgen nur noch um die Inflationsrate, also derzeit 2,2%, ansteigen.
Mit ihren Maßnahmen will die sozialistische Regierung der Mehrheit der Franzosen zeigen, wir sind für euch da, wir kümmern uns. Es sind symbolträchtige Gesten, die gut ankommen. Aber ein Wort vermeidet die Regierung noch immer, sparen. Und genau darum wird Präsident Hollande nicht herumkommen.
In Griechenland haben sich die Koalitionsparteien nach Regierungsangaben auf ein Sparpaket von 11,5 Milliarden Euro verständigt. Das sagte Finanzminister Stonaras nach mehrstündigen Beratungen in Athen. Details wurden nicht bekannt. Seit Wochen haben die Parteispitzen über die von den internationalen Geldgebern geforderten Einsparungen gestritten. Schon einige Male wurde eine Annäherung verkündet. Die Bundesregierung will die Ökosteuervergünstigungen für energieintensive Unternehmen verlängern. Das Kabinett beschloss heute, dass die Ausnahmen noch bis Ende 2022 gelten sollen. Eigentlich wären sie Ende dieses Jahres ausgelaufen. Betroffen sind derzeit rund 25.000 Betriebe. Sie verpflichteten sich im Gegenzug, ihre Bemühungen beim Stromsparen weiter zu verstärken. Umweltverbände und Grüne kritisierten den Beschluss. Er gehe zulasten der Privathaushalte. Menschen aus Zuwandererfamilien fühlen sich in Deutschland oft diskriminiert. Sie sehen sich fast doppelt so häufig benachteiligt wie Bürger ohne Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis einer Studie, die heute von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und dem Sachverständigenrat für Migration vorgestellt wurde. Die Betroffenen berichten von negativen Erfahrungen bei Behörden und auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in der Schule.
Sie sind fast alle in Deutschland geboren, aber Jugendliche aus Einwandererfamilien spüren die Benachteiligung heute sogar deutlicher als ihre Eltern und Großeltern. Fast jeder vierte junge Migrant fühlt sich in Schule oder Ausbildung diskriminiert. Unter jungen Muslimen sind es noch viel mehr.
Wir können es uns nicht leisten, Menschen, die in der dritten Generation hier in Deutschland leben, zu fragen, wo kommst du her? Wenn wir das Ziel erreichen wollen, Menschen zu integrieren, dürfen wir danach ganz sicherlich nicht mehr fragen.
Besonders schlechte Erfahrungen machen Migranten im Umgang mit Behörden sowie bei der Jobsuche. Viele sind sicher, dass es ihnen ihre Herkunft oder ihre Religion schwerer machen, eine Stelle zu finden. Zwar sprechen auch Deutsche ohne Migrationshintergrund von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Mit 15,3% sind es aber nur halb so viele wie bei Befragten türkischer Herkunft mit 31,3%. Zuwanderer aus Afrika, Asien und Lateinamerika fühlen sich sogar mit mehr als 33% auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt.
Wir sehen eben, dass der fremde Name auf einer Bewerbung sehr wohl Auswirkungen hat. Das heißt, ich kann etwas tun, wenn ich Namen weglasse, also Stichwort anonymisierte Bewerbung einführe.
Modellversuche mit Online-Bewerbungen ohne Namen, Foto, Alter und Zeugnisse sind durchweg positiv verlaufen. Davon profitieren übrigens nicht nur Migranten, sondern auch Frauen und ältere Bewerber ohne Migrationshintergrund.
Der US-amerikanische Schriftsteller Gore Vidal ist tot. Er starb mit 86 Jahren in seinem Haus in Hollywood. Neben zahlreichen Romanen, Essays und Broadway-Stücken schrieb er auch das Drehbuch für den Oscar-prämierten Filmklassiker Ben Hur. Vidal, der offen mit seiner Homosexualität umging, war für seinen ausschweifenden Lebensstil ebenso bekannt wie für seine scharfe Kritik am amerikanischen Politikstil.
Nach dem Durchzug des Taifuns Saola kämpfen die Menschen auf den Philippinen mit Überschwemmungen wie hier in der Hauptstadt Manila. Der Sturm war mit bis zu 150 Kilometern in der Stunde über die nördlichen Inseln hinweggefegt. Er richtete schwere Verwüstungen an. Zehntausende mussten aus ihren Häusern fliehen. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben. Saola ist inzwischen nach Taiwan weitergezogen.
Deutsche Athleten können bei den Olympischen Spielen in Großbritannien weiter mit Medaillen glänzen. Die Ruderer holten im Achter Gold, für andere gab es Silber und Bronze. Die Lottozahlen: 19, 26, 32, 41, 43, 44, Zusatzzahl 3. Die Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 7, 8, 6, 5, 3, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 5, 3, 6, 7, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. August.
Über Großbritannien liegt ein Tief, über dem Baltikum ein Hoch. Dazwischen fließt sehr warme und feuchte Luft nach Deutschland, in der sich teilweise kräftige Gewitter entwickeln. In die Nordwesthälfte wird dann schon wieder kühlere Luft gelenkt. Richtung Osten bleibt es sehr warm. Von Westen wird es heute Nacht wolkiger und es gibt örtliche Schauer oder Gewitter, die später weiter ostwärts vorankommen und teilweise kräftig ausfallen. Sonst bleibt es klar und trocken. Im Osten und Südosten morgen noch längere Zeit sonnig, im übrigen Land ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit zum Teil kräftigen Gewittern. Am Nachmittag und Abend sind in der Osthälfte lokal auch Unwetter möglich. In Gewitternähe gibt's stürmische Böen, sonst bläst der Wind mäßig an der Ostsee frisch aus südlichen Richtungen. Im Allgäu heute Nacht 13, am Oberrhein bis 20 Grad. An der Nordsee morgen 21, in der Lausitz bis 33 Grad. Bis Sonntag bleibt es bei dieser Mischung aus Sonne, Wolken und teilweise kräftigen Gewittern, die Richtung Südosten, wo es schwül warm bleibt, lokal unwetterartig sein können.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Wir berichten über Philipp Rösler, der heute für einen Tag Kanzler sein durfte und vor Angriffen aus seiner FDP keine Ruhe fand. Außerdem die neuesten Zahlen des Deutschlandtrends. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.